Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser regulären Ausgabe unseres Podcasts. Wir hatten ja Anfang der Woche eine Sonderausgabe zur Frankreich-Wahl. Aber auch heute gibt es Nachrichten, die wirklich keinen Aufschub dulden. Ich zum Beispiel möchte hiermit erklären, dass ich auf die Kanzlerkandidatur verzichten werde für meine Partei, die ich noch nicht gegründet habe. Oh. Ich verzichte auf diese Kanzlerkandidatur, weil die Welt um uns herum in einem Aufruhr ist, der es geradezu erzwingt, meine volle Aufmerksamkeit diesem zu widmen.
Das finde ich, daran sieht man, dass Sie ein Teamplayer sind und Ihre Verantwortung als Podcaster wahrnehmen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, lieber Blome, herzlichen Willkommen auch Ihnen natürlich. Ich möchte diese Gelegenheit dann wahrnehmen, diese Vorlage, die Sie da gegeben haben, um auch bekannt zu geben, dass ich meine Teilnahme an den diesjährigen Schwergewichtsmeisterschaften im Schwergewichtsboxen absage, weil ich mich auch komplett konzentrieren will auf andere Arbeiten.
Auf diesen Podcast.
Ja, auf das wirklich, was wichtig.
Auf den Podcast,
auf das, was zählt.
Und in der Welt, und Sie ahnen, worüber wir jetzt hier verhandeln.
Außerdem ist meine Badewanne dabei überzulaufen und ich habe einfach keine Zeit. Hätte ich es gerne gemacht, Schwergewichtsmeisterschaften, so wie ich das, aber ich hätte, die Wahrheit ist natürlich, dass wir über Annalena Baerbock uns gerade lustig machen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie das noch nicht gemerkt haben, denn die hat am Rande des, ich meine, da hat sich also praktisch in Washington die NATO getroffen, die ist ja relativ groß, die NATO, Washington und so, 75 Jahre, es war echt ein Riesending, also für die Leute, die Waffen mögen und Männer in Uniformen und sowas, eine ganz, ganz große Veranstaltung. Und am Rande dieser Veranstaltung hat Annalena Baerbock ein Interview gegeben, und zwar bei CNN Christian Amanpour. Das ist sicherlich eine der bekanntesten Journalistinnen dieses Planeten, wenn nicht die bekannteste überhaupt von Frau des Planeten, Journalistin. Und hat gesagt, in extremen Zeiten müsse sie ihrer staatspolitischen Verantwortung als Außenministerin gerecht werden. Und statt in der Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, ihre ganze Kraft voll und ganz dieser Aufgabe zu widmen. Wir können uns das ja mal kurz auf Englisch anhören. Da hat sie es gesagt. Die kann übrigens auch Englisch, unsere Außenministerin. Wollen Sie mal, Blume?
Ja.
Obviously, the world is a total different one than at the last German national elections. In the light of Russia's war of aggression and now also with regard to the dramatic situation in the Middle East, it needs more diplomacy and not less, because otherwise others will fill this gap. And therefore, in these times of crisis, I believe that political responsibility means, as a foreign minister, not being tied up in a candidacy for German chancellorship. Instead, continue to use all my energy as foreign minister to my role of building trust and building cooperation, building reliable structures, because so many partners around the world and in Europe count on that. Having said that, obviously, in election times, I will do everything to support my own party like I did in the past.
Na, immerhin Englisch, fließend in einem Interview vor laufender Kamera. Das ist schon nicht schlecht für eine deutsche Außenministerin, meine ich jetzt ganz ehrlich. Ansonsten ist es natürlich in einer Form überblasen und wichtigtuerisch. Also eine 11,5-12%-Partei verzichtet jetzt auf die Kanzlerkandidatur namens einer Frau, die sie sowieso nicht bekommen hätte. Also worauf verzichtet genau Frau Baerbock? Sie hat nichts mehr, worauf sie verzichten könnte. Das ist so wohlfeil und so hohl, dass es schon wieder ärgerlich ist, weil es nämlich einträgt auf den allgemeinen Eindruck, diese Partei hat komplett die Bodenhaftung verloren und glaubt immer noch, in Person dieser Frau, noch dazu, Kanzler stellen zu können.
Naja, also bei Spiegel Online hat der entsprechende Kollege diese Meldung sehr ernst genommen und sie dann sozusagen aus der Sicht der Grünen Partei heraus analysiert. Und das ist jetzt die Chance für Habeck. Habeck kann jetzt praktisch zugreifen, also was immer dann da zu greifen ist, das kann Habeck sich jetzt praktisch mit Spitzenfingern nehmen. Das ist natürlich echt ein bisschen Realsatire, das stimmt. Ja, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es interessant bei Frau Baerbock, dass sich sozusagen diese ganzen Sachen häufen mit ihrem Visagisten und dem Fotografen und ich weiß diese.
Der Flug, über den wir gesprochen haben.
In Wahrheit ist sozusagen ihr Problem das, was offenbar ganz viele so mächtige Menschen dann irgendwann haben. Sie verwechseln das Amt mit sich selber und werden Opfer ihrer eigenen Eitelkeit. Man muss es einfach mal ganz klar sagen. Es gibt nicht sehr viele sehr bedeutende Politiker, denen das nicht passiert ist. Nennen Sie mir mal auf Anhieb zwei, wo Sie glauben, dass es denen nicht passiert. Ich würde sagen, Schäuble war einer, dem das nicht passiert ist.
Angela Merkel.
Da bin ich zum Beispiel nicht so sicher, das glaube ich nicht. Ich glaube, deren Eitelkeit war verkleidete Demut. Und wenn sie so ganz besonders demütig sind, ist das auch nur eine ganz besonders perfide Form von Hochmut.
Ich fand gar nicht, dass Angela Merkel demütig war, noch wirkte sie so, sondern sie wirkte einfach sehr pragmatisch und gelassen und schicksalsergeben. Und dann kann man sagen, zu sehr schicksalsergeben für einen Politiker, der das Schicksal der Menschen ja verändern, verbessern soll, kann man schon sagen. Übrigens wird sie nächste Woche 70. Aber darüber reden wir später. Gehen wir mal zurück nach Washington. Gehen wir mal zurück zu dem NATO-Gipfel 75 Jahre. Ich habe ja bei der NATO gedient, das wissen Sie sicherlich. Ich war 15 Monate lang im militärischen Hauptquartier der NATO in Mons. Da war das noch eine Baracke. Heute ist das eine schöne, schöne Büroanlage. Und beschlossen wurde etwas, was mich wiederum ebenfalls an diese Zeit des Kalten Krieges, in dem ich meinen Dienst an der Waffe tun durfte, erinnert. Nämlich den Beschluss der NATO bzw. der USA, Mittelstreckenwaffen, Marschflugkörper namens Tomahawk in Deutschland zu stationieren zum Zwecke der Abschreckung. All diese Begriffe kehren zurück. Ist das nicht ein Ding?
Ja, ich weiß nicht, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, könnte ich fast auf die Idee kommen, dass Sie das mit einer gewissen Genugtuung sagen, weil Sie sagen, so wie es damals war, als ich jung war, so wird es jetzt wieder. Und wir hatten doch auch eine gute Zeit damals in unserer Baracke, als wir uns überlegt haben, wie wir die Russen platt machen oder von den Russen platt gemacht werden. Keine Ahnung, ich habe diese Zeit als außerordentlich bedrückend und annähernd wahnsinnig in Erinnerung. Ich habe es immer verstanden und fand es immer passend, dass das Konzept, auf dem die Welt, die Sie so loben, damals beruhte, nämlich die Mutual Assured Destruction, im Englischen die Abkürzung MAD, trug. Und das heißt einfach nur wahnsinnig. Und wenn Sie finden, dass wir in diese Zeit zurückgehen sollen, dann sind Sie auch schlicht und ergreifend MAD.
Ist ja keine Frage des Willens, sondern des Müssens, in einen Zustand zurückkehren zu müssen, der von außen aufgezwungen wird, aber in seiner Stabilität im Rahmen des Möglichen nicht zu verachten war. Damals, als Anfang der 80er Jahre die Russen ihre Mittelstreckenraketen SS-20 aufrüsteten, hat die NATO nach großen Wehen, auch in Deutschland natürlich, nachgerüstet, so hieß es damals. Und damit, glaube ich, auch das Ende der Sowjetunion mit eingeleitet, als sie merkte, mit dieser Aufrüstung bringt sie sich selber um und wurde quasi zu Tode gerüstet. Ob das heute auch gelingt, das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel. Aber die Abschreckung, die gegenseitige Abschreckung mit solchen Waffen, die hat halt einen stabilen Zustand hergestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönliches Sicherheitsgefühl ist ein Stück besser geworden, als ich das gehört habe.
Ja, das ist erschütternd. Ich glaube Ihnen das. Ich mache mich darüber auch nicht lustig. Ich glaube Ihnen, dass das tatsächlich so ist. Es zeigt einfach, wie weit wir da gekommen sind. Bei mir ist es halt genau andersrum. Es ist auch interessant, wie unterschiedlich Leute die gleiche Information wahrnehmen. Ich bekomme da eher Angst. Mir geht es da wie Sarah Wagenknecht, die sagt, diese Art von Politik macht Deutschland noch mehr zum militärischen Ziel. Es gefährdet uns. Es ist eine Politik, die vielleicht den amerikanischen Interessen dient, aber Amerika ist sehr weit weg. Es war immer das Problem, dass der große Krieg zwischen Amerika und Russland auf deutschem Territorium ausgefochten werden würde und nicht in New York oder Wisconsin. Und insofern sieht sich das sozusagen aus der Washingtoner Brille natürlich ganz anders. Ich habe ehrlich gesagt Angst.
Aber beeindruckt Sie nicht im Rückblick, dass es funktioniert hat? Und das muss man ja sagen. Also diese Sachen, es gab wirklich waffenstarrende Arsenale auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges. Das hat 30, 40 Jahre lang für Stabilität gesorgt. Dann kehrte die Sowjetunion, sie löste sich auf und kehrte in Form von verschiedenen einzelnen souveränen Staaten, darunter auch Russland, irgendwie zurück in den Kreis der ernstzunehmenden und verhandelbaren Nationen und Staaten. Dann hat man sie abgerüstet, diese Waffen, weil man sie auch nicht mehr brauchte. Vollkommen okay. Und jetzt scheint man sie wieder zu brauchen. Warum haben Sie Zweifel, dass es wieder funktionieren könnte?
Weil das ein wirklich frivoles Spiel mit dem Risiko ist, was Sie da.
Aber das war es ja
so
vorher auch schon. Die Frage ja, lautet, es hat funktioniert,
nein, aber was Sie zweifeln? Es war Zufall, dass es funktioniert hat. Es war Zufall, dass es funktioniert hat, denn dieser Krieg hätte jederzeit ausbrechen können durch einen Irrtum, durch einen Fehler. Wir haben im Nachhinein erfahren, wie viele solcher Fastkatastrophen es gab. Je kürzer die Vorwarnzeiten werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles sozusagen durch einen Irrtum hochgeht. Und die Vorwarnzeiten, ich meine, die Dinger, die jetzt hierher kommen, die brauchen keine 10 Minuten mehr nach Moskau. Und das sind nicht die Überschallraketen, sondern das sind nur die in Anführungsstrichen normalen Waffen, von denen ich da spreche. Das ist alles total irre. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Russen bei der Ukraine eine rote Linie gezogen haben und gesagt haben, okay, wenn ihr die Polen in die NATO holt, dann ist das eben so. Und wenn ihr die Tschechien in die NATO holt, keine Ahnung, weiß nicht, die ehemaligen Ostblockstaaten, das finden wir zwar nicht gut, aber das nehmen wir noch hin. Wenn ihr die Ukraine in die NATO holt, ist Schluss, das werden wir nicht akzeptieren. Und das haben sie auch nicht akzeptiert. Das wäre nämlich gerade so, als würde man sagen, Kuba, in Kuba werden sowjetische Raketen stationiert. Oh hoppla, das haben die Russen mal versucht. Das fanden die Amerikaner gar nicht so witzig. Da war die Welt am Rande eines Atomkriegs. Sie erinnern sich, Kuba-Krise. Damals waren die Russen so klug, ihre Waffen abzuziehen von Kuba und es nicht dazu kommen zu lassen. Leider, leider sind die Amerikaner im dem Fall der Ukraine nicht so klug und beharren darauf, die Ukraine in die NATO zu treiben. Und ehrlich gesagt, macht das diesen Planeten zu einem noch gefährlicheren Ort. Sorry, ja.
Naja, vielleicht die ganze Geschichte. Die Ukraine hatte Atomwaffen als Teil der Sowjetunion. Die hat sie zurückgegeben. Im guten Glauben darauf, dass man auf das Wort der damaligen Kremlführung vertrauen dürfe, dass man keinen Krieg gegen die Ukraine führe, nachdem sie ihre Atomwaffen abgegeben hat. Und es gibt viele Leute, die sagen, hätten die das nicht gemacht, hätte es diesen heutigen Krieg nicht gegeben, dann hätte sich das nämlich Russland nicht getraut. Wegen der Abschreckung, über die Ukraine dann, die Ukraine dann verfügt hätte. Und weil sie sagten, naja, dann könnte das ja durch Zufall hochgehen, dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Dieser Krieg in der Ukraine ist nicht durch Zufall entstanden, sondern er ist vom Zaun gebrochen worden, ohne Not und ohne Verstand und ohne Rücksicht von einem einzelnen Mann namens Wladimir Putin.
Das sehen Sie so. Das ist Ihre historische Sicht der Dinge. Ich teile die nicht. Ich weiß, dass das die Lesart ist, die sich hier bei uns durchgesetzt hat, dass das, was Sie in allen Zeitungen lesen, ist das, was Ihnen alle Politiker sagen. Es ist nicht meine Interpretation der Dinge und ich habe nur eine Interpretation. Ich kann die Ihnen begründen. Ich sehe das anders. Dieser Krieg ist nicht vollkommen unsinnig vom Zaun gebrochen worden, sondern es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den Putin angefangen hat, weil er seine Sicherheitsinteressen bedroht gesehen hat, dadurch, dass die NATO kurz davor war, oder das wird ja vielleicht, weiß ich nicht, wie das dann weitergeht, sozusagen NATO-Waffen direkt an seiner Grenze zu stationieren. Das wollte er nicht. Ich sag's nochmal. Stellen Sie sich vor, die Chinesen machen das auf Kuba und überlegen Sie mal dann, was die Amerikaner machen. Just saying. Also überlegen Sie, die Chinesen wollen jetzt Kuba zum Raketenstützpunkt machen. Was passiert dann als nächstes? Werden dann die Amerikaner sagen, hey klar, das ist die souveräne Entscheidung der Kubaner, da mischen wir uns nicht ein? Nein, das werden sie nicht sagen, sondern sie werden sagen, ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, euren Scheiß da wieder abzuziehen, sonst kracht's. Und so war das in der Ukraine auch. Sorry.
Augstein, ich hätte nicht gedacht, dass man das ein Pferd nicht nur von der falschen Seite aufzäumen kann, sondern auch auf eine dritte Art aufzäumen kann. Wie machen Sie das? Nicht von vorne, nicht von hinten. Wie zäumen Sie ein Pferd in der Mitte auf? Das finde ich faszinierend. Meines Wissens, ich bin ja nur ein humble servant of the public information, meines Erinnerns ist sogar von der NATO abgelehnt. Nicht zuletzt Frau Merkel hat das dafür gesorgt, dass die Ukraine aufgenommen worden ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass 2014, als sich Putin die Krim krallte, irgendetwas im Schwange war, wie jetzt stellt der Amerikaner irgendwie eine Atomrakete auf der Krim auf, damit er schneller nach Moskau kommt. Das ist alles komplett erfundener Quatsch. Putins Antrieb ist ein anderer, es ist ein neoimperialer, vielleicht auch der Komplex eines Kleinwüchsigen, ich weiß es nicht.
Okay, geschenkt. Anderes Thema.
Russland in den alten Grenzen zaristischer Größe herzustellen.
Neue Frage. Dann frage ich Sie das andersrum. Weil wir reden jetzt ja auch nicht über Putin, I don't know, keine Ahnung. Aber wir reden jetzt ja davon, über diese Information, dass diese amerikanischen Waffen auf deutschem Boden stationiert werden sollen. Meine Frage, glauben Sie, dass Putin Deutschland angreifen wird?
Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten, Augstein. Ich möchte mit der Gegenfrage antworten, haben Sie eine Autoversicherung? Ja, haben Sie. Wissen Sie, dass Sie beim Rausgehen in ihr Auto steigen werden und einen Unfall bauen werden? Nein, wissen Sie nicht. Hochwahrscheinlich. Oh, nee, stimmt schon, Ihre Fahrkünste unterstellen.
Oh Gott, ist das bescheuert. Das ist wirklich die. Sie hätten jetzt eine Menge kluge Antworten darauf geben können. Das ist wirklich die allerdümmste von allen. Entschuldigung, muss ich echt so sagen. Ja. Weil meine Gegenantwort muss dann jetzt sein, Sie argumentieren wie jemand von der National Rifle Association in Amerika, der sagt, es ist besser, eine Waffe dabei zu haben, als keine dabei zu haben. Denn wenn jemand kommt und mich erschießen will, kann ich ihn vorher erschießen. Die Erfahrung sozusagen der Kriminologie zeigt aber, Leute, die Waffen tragen, werden halt eher erschossen als solche, die keine Waffen tragen. Und es könnte daran liegen, dass sie selber bewaffnet waren. Das ist sozusagen die Analogie, die wir hier haben. Und also,
nein, Entschuldigung. Augstein, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, Hier geht es um eine Versicherung, notgedrungen abzuschließen, gegen einen Mann bzw. sein diktatorisch geführtes Land. Der Mann heißt Wladimir Putin, das Land heißt Russland, der offenkundig zu Dingen fähig ist und willens ist, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre. Also das erfüllt die Idee von Versicherung gegen etwas, von dem man gar nicht weiß, wie und wann es sich materialisieren wird, zu 100%. Und ich sage nur ein Wort, der Mann schießt sogar, lässt sogar Raketen auf Kinderkrankenhäuser fliegen. Auf Kinderkrankenhäuser. Und jetzt sagen Sie mir nicht, das war ein Zufall.
Ach Quatsch, das wissen wir erstens nicht. Und zweitens ist es ein Horror. Es ist ein Horrorverbrechen in einem verbrecherischen Krieg. Ich hoffe, dass wir uns das hier gegenseitig nicht bestätigen und bestärken müssen. Dass natürlich dieser Krieg ein Verbrechen ist. Und was da passiert ist, ist ein absolutes Grauen. Und ehrlich gesagt, es ist der Grund. Es geht darum. Das ist ein Grund mehr, warum dieser Krieg endlich beendet werden muss. Das Interessante ist doch in unserer Argumentation. Und ich versuche es jetzt wirklich unpolemisch zu sagen, weil für Polemik sitze ich hier nicht, weil es mir zu doof. Das machen die Leute auf Twitter von morgens bis abends. Das Interessante und auch Traurige ist doch, dass diese Geschichte von diesem Kinderkrankenhaus, was wirklich eine tief traurige Geschichte ist, wird von Leuten wie Ihnen dafür benutzt zu sagen, deshalb müssen wir mehr Waffen liefern. Von Leuten wie mir wird es benutzt, deshalb muss dieser Krieg sofort beendet werden. Das gleiche Kinderkrankenhaus. Das ist ehrlich gesagt extrem.
Sie meinen, wie Donald Trump sagen würde, find people on both sides.
Nein, ach man, es geht echt nicht. Jetzt haben aber echt alle Hörerinnen und Hörer es echt gehört. Ich gebe mir echt Mühe, das ohne Witz zu machen und ohne Polemik.
Okay, dann
jetzt versuchen Sie, bleiben Sie doch mal ernst, Mann. Ja. Ich meine, ich finde es auch gar nicht so lustig. Dieses Kinderkrankenhaus wird von Ihnen benutzt dafür, dass und von Frau Strack-Zimmermann mehr Waffen, noch mehr Waffen, noch mehr Waffen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, damit nicht noch mehr Kinderkrankenhäuser in die Luft gesprengt werden. Und von mir wird gesagt, hört auf mit dem Krieg, hört auf mit den Waffen, damit keine Kinderkrankenhäuser in die Luft gesprengt werden. Ich, keine Ahnung, wer recht hat. Ich weiß nicht. Wissen Sie es? Wissen Sie wirklich, wer recht hat?
In diesem Fall mit dem Blick auf das Kinderkrankenhaus, von dir, das Sie so schön überhöhen möchten, damit es nicht mehr so eklig in der Landschaft steht als Kriegsverbrechen?
Es ist ein Kriegsverbrechen. Was wollen Sie? Ich habe das nicht in die Luft gesprengt. Es ist ein Kriegsverbrechen in einem verbrecherischen Krieg. Haben Sie was an den Ohren? Das habe ich doch eben gesagt. Können Sie nicht mehr hören?
Ja, aber daraus leiten Sie dann ab. Jetzt lass uns mal den Krieg beenden, damit...
solche Verbrechen nicht weiter begangen werden. Vollkommen richtig. So, ja,
ich habe aber noch eine Idee, wie wir das erreichen können.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich habe noch eine Idee. Das mit dem Krieg beenden ist ja nicht ganz einfach, weil dann muss das eine Land, wenn man das jetzt so machen möchte, wie Ihnen das vorschlägt, halt ein Viertel seines Territoriums aufgeben. Die Menschen, die da leben, müssten unter die Diktaturknute der Russen und so weiter und so fort. Ich habe eine bessere Idee. Wladimir Putin lässt es einfach sein. Mit dem Kinderkrankenhaus bombardieren. Er kann ja meinetwegen, jetzt wird es wirklich zynisch, er kann ja meinetwegen weiter Krieg zwischen Soldaten führen lassen, von mir aus. Aber warum muss es ein Kinderkrankenhaus treffen? Warum muss es die komplette Energieinfrastruktur dieses Landes treffen? Was ist der Sinn? Und vor allen Dingen, und daher kamen wir ja, warum sollte man so jemanden dann vertrauen?
Also ich vertraue dem überhaupt nicht. Sie müssen dem auch nicht vertrauen. Warum der das macht, kann ich Ihnen nicht sagen, denn ich bin weder sein Pressesprecher, noch bin ich irgendein kleines grünes Männchen, was auf seiner Schulter sitzt und mir irgendwas einflüstert. Ich weiß das auch alles nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie und ich und Herr Biden und Herr Scholz, nicht mal Frau Baerbock, haben offensichtlich irgendeinen Einfluss darauf, was er tut. Wir haben aber Einfluss darauf, was wir selber tun und was Herr Selenskyj tut. Und deshalb Sie können natürlich jetzt sich immer hinstellen und wie in der Sandkiste Entschuldigung, kleine Polemik von mir, jetzt immer sagen, der hat aber angefangen, da muss er auch aufhören. Das kann man machen, das führt halt bloß unter Erwachsenen, ehrlich gesagt, zu nichts. Vielleicht wäre es dann klug zu sagen, wir können ihn nicht beeinflussen, wir können aber uns beeinflussen. Und dieser Krieg ist ein Grauen und es passieren schreckliche Dinge. Und ehrlich gesagt, wird dieser Krieg militärisch sowieso nicht gewonnen werden, das wissen Sie genauso gut wie ich, dann könnte man ihn auch jetzt einfach einfrieren und stoppen. Und das können wir übrigens, das können wir. Wir können nicht Putin dazu bringen, dass er ihn stoppt, das können wir nicht. Aber wir können natürlich Selenskyj dazu bringen, dass er ihn stoppt. Und zwar, das dauert 2 Wochen, dann hört Selenskyj auf, weil wir ihm einfach keine Waffen mehr liefern und die Amerikaner.
Und wer garantiert Ihnen dann, dass dann nicht die nächste Rakete ins Kinderkrankenhaus fliegt? Die ja nur deshalb da reinfliegt, weil die Luftabwehr der Ukraine nicht gut genug ist, weil wir sie auch nicht gut genug ausgerüstet haben. Wir, der Westen.
Das garantiere ich Ihnen natürlich nicht, da haben Sie vollkommen recht. Das stimmt, so. Das wissen wir nicht, das und wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben, da haben Sie recht. Und jetzt lassen Sie uns mal wieder zur Politik zurückkommen.
Nee, stopp, einen Satz möchte ich nochmal hochnehmen, den Sie gesagt haben, weil es interessant war. Man kann dem Mann nicht vertrauen, keiner kann in seinen Kopf reingucken, man kann ihm nicht vertrauen, das sagten Sie eben. Und das war ja genau der Grund, weshalb ich argumentiert habe, deswegen braucht man vielleicht eine Versicherung, weil man diesem Mann nicht vertrauen kann und ihn auch nicht berechnen kann. Nicht
doch,
mehr, leider.
Das stimmt, aber das sehe ich halt anders.
Und die Versicherung sind diese amerikanischen Raketen. Und die hätte Herr Selenskyj auch sehr gerne, weil sie auch ihn schützen würden vor diesem Wahnsinn, an dessen Spitze jetzt wie ein Mahnmal dieses Kinderkrankenhaus steht.
Also, dass man ihm nicht vertrauen kann, meint sozusagen, dass ich seine Motive nicht kenne und ihn für einen zutiefst amoralischen Menschen halte. Ich vertraue aber darauf, dass er seinen Interessen folgt und dass er rational handelt. Ich sehe bisher nicht, dass er irgendwie irrational gehandelt hat. Weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ich halte das alles für zutiefst rational und böse, was er gemacht hat. Und insofern kann man darauf natürlich vertrauen. Was ich spannend finde, ist, ich würde jetzt gerne den Blick wieder mal ein bisschen weiten. Herr Orbán. Der ungarische Ministerpräsident hat eine Friedensreise jetzt angetreten. Er war in Kiew, er war in Moskau, er war in Peking. Also er war eigentlich an den richtigen Orten, muss man sagen. Also da, und danach ist er nach Washington geflogen, unmittelbar. Also Kiew, Moskau, Peking, Washington. Genau die richtigen Stationen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, würde ich jedenfalls sagen. Auch in der Reihenfolge finde ich total sinnvoll, eine Friedensmission. Kam jetzt in der Öffentlichkeit nicht so gut an. Die meisten Leute haben gesagt,
haben wir den Frieden? Habe ich was verpasst?
Nee, ja, es ist halt ein bisschen so wie, wissen Sie noch, wer Matthias Rust war? Der Kremlflieger, der auch in Friedensmissionen auf dem Roten Platz gelandet ist seinerzeit. So ein bisschen so ist Orbán jetzt überall gelandet, so als so Matthias Rust der internationalen Politik. Es hat nicht so viel gebracht, ich verstehe schon. Ich verstehe auch, dass die Leute in Brüssel sauer sind, weil er die EU-Ratspräsidentschaft, die hat er nämlich, missbraucht, um überall auf der Welt zu sagen, ich bin hier übrigens gerade so im Namen des Herrn, also der Namen der EU unterwegs und bringe den Frieden. Ja, ist ein bisschen verrückt. Aber dass wenigstens überhaupt einer dahin fährt und mit den Leuten redet, ist doch nicht schlecht. Das Einzige, was ich dann hier höre, ist, um Gottes Willen, mit Putin kann man nicht reden. Der muss vors Gericht, den müssen wir in die Luft sprengen. Reden dürfen wir mit dem nicht.
Nein, das stimmt.
So gibt es bestimmt keinen Frieden.
Das Witzige ist, die Antworten auf Ihre Fragen stecken schon immer in Ihrer ausführlichen, möchte ich sagen, Herleitung eben der Frage.
Das ist Dialektik.
Sie hatten erwähnt, dass der fährt da halt rum wie ein Verrückter, haben Sie gesagt. Ja, vielleicht ist das das Problem. Viktor Orbán ist verrückt, zumindest im politisch-klinischen Sinne. Er ist verrückt, er glaubt, er sei groß, aber er ist nur ein Ungar. Er glaubt, er könnte reden für die EU, aber die haben ihm gesagt, nee, lass mal. Er tritt mit Füßen, was er selber beschlossen hat in der EU. Also, vielleicht ist das die klinische Definition von politischem Verrücktsein. Gut, und dann ist das das Problem. Vielleicht ist das das Problem, dass es Viktor Orbán ist, der da hinfährt. Ja, vielleicht würde eine Reise von Joe Biden oder von Olaf Scholz Sinn machen auf diesen Stationen, aber doch nicht von Viktor Orbán. Jetzt hör doch mal auf.
Ja, aber dann, warum fährt denn Olaf Scholz nicht dahin? Statt dass er immer sagt, irgendwie, er sagt ja nur, mit dem rede ich nicht, reden gibt es nicht mehr, jetzt gibt es nur noch die Sprache der Waffen. Putin versteht nur die Sprache der Gewalt. Das ist im Grunde die Rhetorik, die wir inzwischen drauf haben. Das ist, kann doch echt nicht wahr sein. Ich meine, dass das im Jahr 2024 unsere Realität ist, das finde ich so deprimierend, dass der Firnis der Zivilisation aber echt schnell abgeblättert von so einem sozialdemokratischen Kanzler, der jetzt in Washington steht und von Abschreckung redet. Immer Abschreckung, Abschreckung, Abschreckung.
Oh Mann, Augstein, wenn ich Ihr Therapeut wäre, ich glaube, ich, puh. Überstunden, viele, viele Überstunden. Viktor Orbáns Reise macht es der EU schwieriger, geschlossen die Interessen der EU bzw. des freien Westens zu vertreten, die im Übrigen die der Ukraine sind, denn die möchte ja in die EU. Also was sollte das? außer eine Ego-Show da abzuliefern. Und so muss man es halt einordnen. Und das spricht weder gegen die Versuche, mit den Russen oder den Chinesen ins Gespräch zu kommen über ein Ende dieses Krieges, noch für diese Versuche. Es ist einfach vollkommen gleichgültig, ob ein Sack Reis platzt oder Viktor Orban in China. Das ist egal.
Gut, es wäre an meiner Meinung nach an der Zeit, dass irgendjemand diese Friedensgespräche mal aufnimmt. Denn interessanterweise, ich weite den Blick schon wieder, offenbar ist es heute meine Aufgabe hier zwischen uns beiden, lieber Herr Blome, dass ich den Blick weite und Sie ihn dann immer wieder verengen und verzerren. Es war nämlich auch der indische Premierminister.
Das Einzige, wenn ich das sagen darf, was bei Ihnen geweitet mir scheint, sind Ihre Pupillen. Nach dem Verzehr dieses ganzen komischen Zeugs hier.
Was für ein Zeug? Sie meinen, der Kaffee bei RTL ist irgendwie so versetzt mit irgendwas? Das finde ich nicht so witzig. Also, Herr Modi, Premierminister Indien, ist in Moskau. Und dann denken auch schon wieder alle Leute, oh Gott, was fährt er nach Moskau? Das kann er doch nicht machen. Das größte Land der Welt jetzt in Bevölkerung und schwankt sozusagen zwischen West und Ost. Dann hat denn der Inder immer noch nicht begriffen, dass er da bei einem Verbrecher ist und dass doch die regelbasierte internationale Ordnung, Hüstel, von ihm bedroht wird und so weiter. Und dann vergessen die Leute immer, dass natürlich aus indischer Sicht sich diese Situation ganz anders darstellt. Das ist eben nicht der Ukraine-Krieg, das entscheidende Problem, sondern dass die westliche Politik Russland immer weiter in die Arme Chinas treibt. Weil dadurch, dass wir die Russen mit Sanktionen belegen, müssen sie sich komplett China zuwenden. Und dann entsteht ein russisch-chinesischer Block, der ist für Indien viel, viel gefährlicher als das, was in der Ukraine passieren kann. Und ehrlich gesagt, global gesehen, auch das viel, viel größere Problem, als ob jetzt Donetsk und Luhansk ukrainisch oder russisch bleiben. Denn das ist echt Pipifax im Verhältnis zu dem, was die westliche Politik auch auslöst. Und ehrlich gesagt, vergessen Sie das konsequent bei Ihrer Argumentation.
Es tut mir leid, nein, ich bewundere den Weitblick, mit dem Sie vorgetragen haben. Es hat mich jetzt ein ganz bisschen erinnert, wie die Vertonung von so einem Autoquartett. 400 PS. 13 Zylinder, 8 Kilometer, 8 Kubikliter, Hubraum.
Was? Hohlraum?
Ja, Augstein, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfassen darf, was Sie gesagt haben, was klein, aber nicht schlecht sagen, nein, okay, lautet das, Indien schaut auf einen Konflikt, der sehr weit weg ist, anders als Europa auf einen Konflikt, denselben Konflikt schaut, der aber ziemlich nah ist, aus Sicht der Europäer. Klar, die Inder haben eine Grenze mit China und die beunruhigt sie, wir, die Europäer, haben vermittels der Ukraine eine Grenze mit Russland und das beunruhigt uns. Richtig ist, was nicht mehr funktioniert, ist dieser globale, umfassende, universelle Ansatz. Die ganze Welt muss unsere Werte teilen. Das ist offenkundig durch die Fakten, durch die Entwicklung am Beispiel dieses Ukraine-Kriegs dementiert worden oder falsifiziert worden und damit wird man lernen müssen, umzugehen. Da bin ich bei Ihnen. Aber dass die Inder anders auf China und den Konflikt mit China blicken und darum andere Schlussfolgerungen für ihre Rolle in dem Ukraine-Konflikt ziehen, ist doch selbstverständlich. Daraus abzuleiten, dass unser Blick auf diesen Ukraine-Krieg der falsche ist und wir müssten den der Inder annehmen, ist doch abwegig.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Nein, es zeigt nur, worum es geht. Entschuldigung, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Eben Ihr Beispiel mit dem Quartett finde ich lustig und auch sympathisch, weil Sie im Grunde mir vorwerfen, dass ich gerade etwas gemacht habe, was mir sonst immer wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn Leute so, China muss jetzt, Kissinger hat schon immer, Peking darf nicht und Jerusalem sollte. Und sagt so, ja, komm, hast du es nicht eine Nummer kleiner und so. Ich bin im Prinzip vollkommen ihrer Meinung, nur ist es hier ausnahmsweise mal so, dass tatsächlich sozusagen das vom Kleinen ins Große geht. Und dann kann ich es nochmal an dem anderen Beispiel sagen. Im Verhältnis zu der Frage, ob Luhansk ukrainisch bleibt oder nicht, und in Wahrheit ist das alles, worum es in diesem Ukraine-Krieg geht, um mehr geht es nämlich in Wahrheit nicht, ist die Frage, was wird sozusagen mit Russland, China und dem Westen eine so übermäßig viel, viel wichtigere Frage, dass es übrigens auch zu einer verantwortungsvollen Politik gehören würde und auch zum Job von Politikern gehören würde, das ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, ja, okay, Ukraine ist bestimmt wichtig, aber ehrlich gesagt, dieses andere Thema ist so viel wichtiger, auch für uns, nicht nur für die Inder, auch für uns ist das wichtiger, dass wir uns darum mehr Gedanken machen sollten. Das, finde ich, wäre der Job von Frau Baerbock übrigens, um den sie sich mal kümmern sollte. Dann hat sie jetzt ja Zeit, weil sie ja keine Kanzlerkandidatin
ich glaube,
mehr sein
kann, will. Ich glaube, sie könnte Kanzlerkandidatin besser als diesen Job. Aber das ist nur am Rande. Nein, ich glaube, das ist interessant, wie Sie das sehen. Ich habe nur ganz nüchtern oder ganz gar nicht böse gemeint, frage ich mich, ob die Prämisse stimmt. Wenn es wirklich nur, in Anführungsstrichen sehr zynisch gesprochen, um 3,5 Dörfer in der Osten der Ukraine ginge, dann könnte man anfangen, sehr zynisch, sehr realpolitisch, sehr Kissinger-mäßig darüber nachzudenken, was sie sagen. Ich glaube aber, es geht um mehr und darum ist ihre Prämisse falsch und damit auch ihre Schlussfolgerung. Vielleicht geht es nämlich darum, und das glaube ich, dass anhand dieses Gebietsstreifens, dieser eroberten und widerrechtlich annektierten Streifen, es darum geht, wie Nationen und Staaten in Europa, in einem großen Teil der Welt also, einem wichtigen Teil der Welt dazu, miteinander umgehen. Ob Krieg ein Mittel der Wahl wieder wird auf diesem Kontinent, der das 500 und länger Jahre gehabt hat. Wenn die drei Dörfer, von denen wir eben zynisch sprachen, dafür stehen, dann ist das Problem plötzlich doch sehr, sehr groß und mindestens so groß für unser Leben und unsere Zukunft auf diesem Kontinent, wie die Frage, geht China mit Russland oder eher mit Indien?
Der freie Westenblume, der Ihnen so am Herzen liegt und mir ja in Wahrheit auch, aber ich weiß nicht, ich bin doch skeptisch, wenn ich sehe, dass der freie Westen in der Hand eines Mannes auch künftig hoffentlich sein soll, der ist jetzt 81, Joe Biden. Und eigentlich geht es immer nur darum, irgendwie so der Parkinson-Arzt, der jetzt im Weißen Haus gesehen wurde, war der jetzt für Biden da oder für seinen Hund oder
nein, für all die anderen Parkinson-Fälle im Weißen Haus.
Für all die anderen weißen Parkinson. Das ist schon wahnsinnig deprimierend, dieses Schauspiel, was die Demokraten da im Moment abziehen. Dann, ich würde sagen, entweder er sollte jetzt zurücktreten oder er sollte nicht zurücktreten, aber das ist jetzt irgendwie so, das ist ja fast nicht mehr therapierbar.
Ja, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gestern oder vorgestern lachen müssen, als Nancy Pelosi, 84, Joe Biden, 81, aufforderte, wegen des Alters halt, aus Rücksichtnahme auf sein eigenes Alter, jetzt mal zurückzutreten. Da musste ich eigentlich wirklich schallend lachen. Denn auch Frau Pelosi kommt nur nicht mehr sicher unfallfrei die Treppe runter.
Wir haben uns früher über die Gerontokratie der Sowjetunion lustig gemacht. Ja. Ich möchte das nur noch mal erinnern, sozusagen an damals die Zeiten Andropow, Brezhnev und so weiter, wie sie alle hießen. Das fanden wir total witzig, ehrlich gesagt.
Nein, das fanden wir nicht witzig, weil so der witzig. Halt der dann schon schockgefrorene Finger einer Leiche eines ehemaligen KPDSU-Chefs dann auf dem roten Knopf lag. Das fand man natürlich nicht so komisch. Das ist halt der Unterschied. Sie würden gar nicht mitkriegen, wenn Herr Xi stirbt und irgendwie nur noch so als Handpuppe aufgestellt wird, tiefgefroren. Oder Herr Putin eines schönen Tages, denn normal aus dem Amt scheiden kann er ja nicht mehr, dann da irgendwie sitzt und man sich so fragt, komisch, aber er hat lange nicht mehr geatmet. Und das bei Herrn Biden ist das unter dem vollen Rampenlicht der Presse, der Öffentlichkeit und ich weiß nicht was.
Ja, aber wenn der den roten Knopf finden will mit seinem Parkinson-Finger, dann schießt er gleich die ganze Armada ab.
Das ist nicht lustig.
Nein, das ist nicht lustig.
Wie ernst es ist, merken Sie daran, dass Donald Trump die Klappe hält. Wenn Donald Trump es schafft, die Klappe zu halten, wahrscheinlich ist er gefesselt und geknebelt von seinen Beratern in den Keller gesteckt worden, damit er diesen Moment, der ja ihm zuträgt, der Schwäche des Präsidenten, nicht zerdrümmelt durch seine eigene Doofheit. Der ist mindestens so senil und er ist auch noch böse. Dann nehme ich lieber einen gutwilligen, guten, senilen Präsidenten, wenn es schon eine andere Auswahl nicht gibt. Aber sie haben natürlich einen gewissen Punkt und auch der chinesische Staatschef würde aus seiner Sicht sagen, Wenn Demokratie zu solchen Auswahlprozessen führt mit diesem Ergebnis, dann ist das Problem womöglich das der Demokratie. Und auf den allerersten Blick würde ich in den USA sagen, ja, Scheibenkleister, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein, was man darauf entgegnen sollte. Und das macht einen wirklich traurig. Die haben sich in einer Form in die Sackgasse manövriert. Das ist unfassbar. Sie haben die Wahl zwischen einem notorischen Lügner, der die halbe Welt in Brand stecken könnte, vielleicht sogar die ganze, oder einem Menschen, der offenkundig von diesem Amt, das natürlich wirklich fordernd ist, überfordert ist.
Wir machen jetzt zum Abschluss.
Mama Mia, wirklich, macht Ihnen das keine Angst?
Doch, aber ich habe so viel Angst, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin mit meiner Angst. Und Angst ist kein guter Ratgeber, das ist nicht gut. Wir machen zum Abschluss unserer kleinen Sendung ein kleines Quiz.
Nein, ich mache Ihnen nochmal einmal richtig schlechte Laune. Oh. Weil dahinter ja steht, es ist so knapp, es wird also quasi entlang der Frage entschieden, ob Joe Biden jetzt noch einmal die Treppe runterfällt oder nicht. Und das entscheidet dann diese Wahl. So knapp ist diese Wahl, dabei dürfte sie gar nicht so knapp sein, denn seine Bilanz in den Zahlen, und mich als alten Fan des Taschenrechners beeindruckt das natürlich bei Arbeitslosigkeit, bei Wohlstand, bei Wachstum, bei allen möglichen, das was so zählt oder zählte, ist die Bilanz dieses Präsidenten gut, besser als ganz viele andere Präsidenten ihre Bilanz am Ende der 4 Jahre hatten.
Ja, dann gehen wir jetzt
und die Leute interessiert es nicht.
Sie haben zumindest eine Viertelstunde geredet. Jetzt hören Sie mal auf. Das ist ja Wahnsinn. Was ist mit Ihnen los? Was ist denn Ihr Problem?
Ich leide.
Haben Sie zu Hause nicht genug Aussprache? Oder
ich
was
leide
ist denn
an
los?
Der Welt.
Ja, aber dann schweigend, leiden Sie doch schweigend und nicht redend. Himmel, Herrgott. Aber es ist eben nicht mehr so wie zu Clintons Zeiten. It's the economy, stupid. Seinerzeit half das Rechnen eben noch, jetzt ist es it's the identity. Identität ist eben wichtiger als Zahlen. Ja, das ist ein it's a sign of the times. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Scheint aber wirklich so zu sein. Denn wenn sie zahlenmäßig haben, sie natürlich völlig recht. Identitätsmäßig fühlen sich die Amis aber nicht mehr so. Tja.
Es ist Identität und Identifikation. Wenn das mehr zählt als der persönliche Wohlstand, das glaube ich einfach gar nicht.
Aber es ist doch so, Sie sehen es doch. Jetzt hören Sie doch mal auf, Mann. Auch wenn die Welt Ihnen nicht gefällt, müssen Sie sie doch irgendwie so sehen, wie sie ist, oder nicht? Das ist jetzt eine interessante Frage zwischen uns beiden.
Ja.
Muss man die Welt einfach so sehen, wie... Ich glaube schon, weil nur dann können Sie sie ja verändern. Herr Blume, wir beiden sind doch eigentlich auch mal gestartet, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, oder? Sie nicht?
Doch, nein, schon. Egal. Aber die Zwischenbilanz, wir haben ja noch ganz viel Zeit, das zu erreichen. Die Zwischenbilanz ist im Moment so ein bisschen, wobei es stimmt gar nicht. Denn zum Beispiel in Großbritannien oder in Polen hatten wir ja diese Irrsinnsexkurse.
Ja.
Und irgendwann sagten die Leute, ey, meinem Land geht's hier viel schlechter und mir auch. Jetzt langt's aber, jetzt schicken wir denen mal die Peace-Kameraden oder aber die irren Tories in die Wüste. So. Und dann kamen da vernünftige Leute dran.
Also bevor der Kollege Blume weiter vor sich hin senilisiert und der Parkinson-Arzt zu RTL kommt, würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Sendung mit einer kleinen Wette, die wir hier abschließen, und zwar 2 kleine Wetten. Glauben Sie, Trump oder Biden?
Biden gewinnt.
Okay, ich glaube, Trump gewinnt. Und England oder Spanien?
Ich glaube, England gewinnt.
Ich glaube, Spanien gewinnt.
Oh, ich glaube, England gewinnt.
Spanien
hätte es verdient. Und das
ich sage nur.
Das ist genau der Punkt. Spanien spielt objektiv besser, ist gar keine Frage. Die haben die objektiv besseren Spieler.
Er redet schon wieder. Venceremos. Venceremos. Hasta luego. Hasta mañana.
The ball is round.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.